Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahns.
Es ist Freitag, der 5. Juni. Grüßt euch zum Update-Podcast. Ja, Lust auf Impfen haben ein Drittel der Deutschen offenbar nicht, zumindest wenn es um einen möglichen Corona-Impfstoff geht.
Wir sehen, dass es seit Mitte April zurückgeht. In der Tat, da hatten wir so 80%, die gesagt haben, will ich haben. Jetzt sind es noch 60%.
Dabei wissen wir ja alle, ohne einen Impfstoff wird es vermutlich schwierig, das Virus und seine Gefahr in den Griff zu bekommen. Cornelia Beetsch haben wir da gerade gehört. Sie ist Professorin für Gesundheitskommunikation an der Uni Erfurt. Und sie hat Studien zum Impfverhalten gemacht. Und mit ihr analysieren wir das zum Beispiel auch, ob wir Deutschen Impfmuffel sind. Haben wir denn bisher alles richtig gemacht, ausgewogen, berichtet in der Corona-Pandemie? Oder war das zu einseitig, zu regierungsfreundlich?
Das waren Hinterzimmerentscheidungen, die viele Grundrechte einfach mal von heute auf morgen weggenommen haben. Das wurde nicht durchleuchtet, nicht transparent gemacht. Da wurde eben nicht kritisiert, ob das im Detail gerechtfertigt ist. Solche Phasen dürfen nicht zu lange andauern.
Klaus Mayer, Professor für Journalistik an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, der kritisiert die Berichterstattung der Medien zur Corona-Zeit. Ja, was hätte man besser machen können? Was hätte besser laufen können? Das fragen wir ihn. Und einige scheinen aufs Huhn gekommen zu sein. Das ist ein Trend wie Urban Gardening, jetzt selbst Hühner zu Hause zu haben, zur Selbstversorgung. Wie gut ist das für das Huhn und für uns? Auch das schauen wir uns genauer an in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Mail an uns vor ein paar Wochen. Liebe RedakteurInnen von Deutschlandfunk Nova, warum berichtet ihr nicht kontroverser über die aktuellen Corona-Maßnahmen? Mail Ende. Wenn wir sowas bekommen, dann nehmen wir das ernst. Das sei nochmal gesagt an dieser Stelle. Eure Kritik und eure Anregungen sind wichtig. mail@deutschlandfunknova.de könnt ihr jederzeit was schicken. Wir hinterfragen das dann, besprechen das dann in der Regel auch, wenn es konstruktiv ist, kritisch in der Redaktion. Überlegen, sind die Themenschwerpunkte von uns richtig gesetzt? Kann man da was ändern? Und waren wir wirklich vielleicht zu einseitig bei dem ein oder anderen Blickwinkel? Das greifen wir im Moment immer mal wieder auf, wenn es um den Themenbereich Corona geht, so auch heute. Heute schauen wir uns nämlich die Berichterstattung an, packen uns da an die eigene Nase. Klaus Mayer ist Professor für Journalistik an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt und er kritisiert zum Beispiel die Berichterstattung der Medien in dieser Krise. Er hat gemeinsam mit seinem Schweizer Kollegen im März, als immer mehr Corona-Maßnahmen aufkamen, angeschaut, wie generell die Medienberichterstattung da ist. Das war eine qualitative Analyse, vor allem der Leitmedien, das die gemacht haben. Und das war zu einfältig. Deswegen habe ich heute mit ihm gesprochen und wollte fragen, wie er denn das jetzt einschätzt.
Ich denke, wenn man die heutige Situation einschätzen will, dann muss man auf die vier Phasen schauen, die ich denke, die es gegeben hat. Wir hatten am Anfang ja die Phase, wo Journalismus sehr distanzlos, unkritisch und weitgehend ohne eigene Recherche die Maßnahmen der Regierungen und die Ratschläge der Virologen dann verkündet hat. Das war letztlich bis Mitte März. Und dann kam die zweite Phase eigentlich von Mitte März bis Mitte April, wo man erwartet hätte, ja, jetzt könnte man doch auch mal was recherchieren, jetzt könnte man auch mal die Maßnahmen auch distanzierter sich anschauen, aber da hat sich wenig getan. Dann ab Ostern, so ab Mitte April in der dritten Phase, kam deutlich mehr Vielfalt in die Öffentlichkeit. Es kam eine Debatte auch auf, wie kann man öffnen, wann kann man öffnen, sind die Maßnahmen alle sinnvoll oder nicht, vielleicht auch widersprüchlich. Also diese wünschenswerte Debatte ist dann gekommen. Und jetzt, die zieht sich eigentlich bis heute hin, kann man sagen. Und jetzt in der letzten, vierten Phase ist eben die Berichterstattung über Proteste, über Verschwörungsideologien noch dazugekommen.
Das heißt, jetzt befinden wir uns in der Phase, wo es wieder ausgeglichener und ausgewogener ist?
Ja, definitiv. Also was die Vielfalt betrifft, denke ich, kann man jetzt den überregionalen Medien oder den Leitmedien keinen Vorwurf mehr machen.
Sie haben damals davor gewarnt, dass Wissenschaftler wie zum Beispiel Professor Drosten zu Medienstars gemacht werden. Jetzt sehen wir ihn auf dem Cover des aktuellen Spiegels. Da gibt es die Headline verehrt und verhasst. Die Bild greift Herrn Drosten auch öffentlich an, spricht immer wieder von Virologenstreit, den es da auch in der Szene gibt. Wie bewerten Sie das?
Ja, was die Bild-Zeitung jetzt mit Christian Drosten gemacht hat, ist definitiv überzogen und letztlich verwerflich und unethisch, muss man sagen. Auch das Spiegelcover war nicht besonders glücklich und kann man auch deutlich kritisieren. Man muss aber schon dazu sagen, eigentlich ist das schon vor mehreren Monaten, schon seit Mitte März absehbar gewesen, dass es irgendwann mal auf das hinausläuft. Wir haben das, also ich und andere Journalismusforscher haben immer wieder gesagt, es ist gefährlich, wenn man Wissenschaftler zu unfehlbaren Medienstars hochjazzt und sie in diese Rolle drängt, weil sie dafür eigentlich überhaupt nicht geschaffen sind und weil das nicht zu ihrer Profession gehört. Wissenschaft ist immer Umgang mit Unsicherheit, ist Kritik, ist Widerlegen von Theorien. Also wenn jetzt eine Studie von Kollegen kritisiert wird, ist das völlig normal in der Wissenschaft. Aber wenn eben jetzt ein unfehlbarer Medienstar von Kollegen kritisiert wird, dann führt das auch zu solchen Schlagzeilen.
Wie hätte man das von Medienseite anders lösen können?
Also zum einen ist es eben wichtig, dass man immer Vielfalt hat, eben auch in der Berichterstattung über Wissenschaften. Es gibt eben nicht nur die Handvoll Virologen, die jetzt hier immer die Berichterstattung dominiert haben, sondern auch andere. Aber es gibt vor allem auch andere Wissenschaften, die sehr viel zu sagen gehabt hätten zu den Maßnahmen, zu den Folgen und Nebenfolgen der Krise, also Psychologen, Soziologen, auch Kommunikationsforscher, Interviews, wie wir es jetzt zum Beispiel hier machen, die erklären, wie Medienlogik funktioniert, hätten Vielfalt gebracht, auch in einem Podcast zum Beispiel, dass man über Wochen hinweg einen sehr erfolgreichen und eigentlich sehr gut gemachten Podcast mit nur einem Virologen führt, ist eben dann schon auch ein Mechanismus, der dazu führt, dass dieser Virologe so als Medienstar eben dann auch konstruiert wird.
Und wenn Sie das vergleichen, was Sie ja getan haben, die aktuelle Krise mit Katastrophenberichterstattung oder Krisen aus der Vergangenheit, kann man dann nicht sagen, jetzt haben wir es mit dieser Pandemie mit etwas zu tun, was es eben noch nie gab und deswegen gibt es vielleicht keine ausgewogene Berichterstattung, weil alles ziemlich schnell laufen muss?
Also gerade die erste Phase, von der ich ja gesprochen habe, als die Entscheidungen der Regierungen kritiklos verkündet wurden, die ist absolut nachvollziehbar und man kann auch sagen, das war ethisch verantwortlich, weil natürlich dieser Virus als wahnsinnige Bedrohung hier war und wir natürlich auch als Gesellschaft zusammenstehen müssten und mussten und letztlich durch mussten durch diese Krise. Das sieht man auch bei anderen Krisenberichterstattungen. Nur meiner Meinung nach darf das halt nicht zu lange anhalten. Man muss ja überlegen, was da passiert ist. Das waren Hinterzimmerentscheidungen, die viele Grundrechte einfach mal von heute auf morgen weggenommen haben. Das wurde nicht durchleuchtet, nicht transparent gemacht. Da wurde eben nicht kritisiert, ob das im Detail gerechtfertigt ist. Solche Phasen dürfen nicht zu lange andauern. Da muss nicht schnell auch wieder eine Debatte kommen in der Öffentlichkeit.
Klaus Meyer, Professor für Journalistik an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt über die Berichterstattung der Medien in der Corona-Pandemie bis hierhin.
Deutschlandfunk Nova. Update.
67% der Deutschen, also das sind 2/3, würden sich sicher oder wahrscheinlich gegen das Coronavirus impfen lassen. Das hat das Meinungsforschungsinstitut Kantar in einer repräsentativen Umfrage rausbekommen. Darüber berichten heute die Zeitungen der Funke Mediengruppe. 67%, das ist der zweitniedrigste Wert unter den G7-Staaten. Nur in Frankreich liegt er mit 58% noch niedriger. Warum ist das so? Darüber habe ich heute mit Cornelia Beetsch gesprochen. Sie ist Professorin für Gesundheitskommunikation an der Uni Erfurt. Ich wollte als erstes von ihr eine Einschätzung haben, warum Deutschland da die Bereitschaft zum Impfen nicht größer ist.
Also wir sehen, dass es seit Mitte April zurückgeht. In der Tat, da hatten wir so 80%, die gesagt haben, will ich haben. Jetzt sind es noch 60%. Ich würde jetzt erstmal noch nicht groß Alarm schlagen, denn wir sind noch sehr weit weg von einem Impfstoff. Und bis der so weit ist, dass jeder den haben kann, wird es sicherlich noch ein Weilchen dauern. Wir sind jetzt beschäftigt mit anderen Themen. Wie kommen wir wieder in das normale Leben rein? Wir genießen jetzt vielleicht auch die Lockerung. Das heißt, dass diese Angst vor der Pandemie, die ist im Moment nicht sehr spürbar in der Bevölkerung. Und deswegen ist vielleicht auch der Appetit für einen Impfstoff im Moment etwas geringer.
Aber trotzdem bekommen wir doch überall gesagt, dass erst wenn ein Impfstoff da ist, sich was ändern kann im Alltag, auch was Abstandsregeln angeht.
Ja, also wir sehen auch, wir gucken uns ja an, wer möchte den gerne haben, wer möchte den eher nicht. Dann sehen wir schon auch, dass Risikogruppen, also zum Beispiel ältere Personen, eher bereit wären, diesen Impfstoff zu nehmen. Und wir sehen aber eben auch, dass das Vertrauen in Impfstoffe im Moment eine große Rolle spielt. Es gibt den Impfstoff noch nicht. Wir wissen noch gar nicht, wie der aussehen wird. Wird er sicher sein? Für wen wird er verfügbar sein? Das sind Sachen, die im Moment sehr kritisch hinterfragt werden. Und erst wenn das eben alles geklärt ist, wird sicherlich dann die Impfbereitschaft auch wieder steigen.
Und das heißt, diese Skepsis kommt bei den Menschen vielleicht auch daher, dass man nicht weiß, ob diese Tests, die ja notwendig sind, um einen Impfstoff zuzulassen, dass die so ja, vertrauenswürdig oder gut oder sauber sind?
Ich glaube, da kann man sich schon sehr gut drauf verlassen, dass man sieht, wie ja auch die WHO da integriert ist, auch um diese gesamte Sicherheit der Impfstoffe und wie das alles abläuft. Ich denke, da ist es schon in Ordnung, wenn man da Vertrauen rein hat, denn es ist ja auch klar, dass man hier nicht mit dem Feuer spielen will. Wenn man jetzt einen Impfstoff auf den Markt bringen würde, der, sagen wir mal, gefährlich wäre, dann würde man ja die ganzen Impfprogramme gefährden. Dann würden die Leute vielleicht insgesamt nicht mehr impfen wollen. Also da wird sehr große Sorgfalt ausgeübt. Und im Moment ist es, glaube ich, tatsächlich eher der Fall, dass man gar nicht im Moment ist vielleicht die große Notwendigkeit, das große Risiko fühlt. Und wenn sich das ändern sollte, vielleicht in der zweiten Welle, würde ich auch denken, dass hier vielleicht die Impfbereitschaft sich möglicherweise wieder ändert.
Deutschland ist bei der Impfbereitschaft international weit hinten. Wie erklären Sie sich das? Vielleicht damit, dass die Pandemie in Deutschland bisher, ja, sagen wir mal, im Vergleich zu anderen Staaten recht glimpflich verlaufen ist?
Ja, also wir sind ja jetzt kein Volk von Impfmuffeln, muss man sagen. Wir haben insgesamt ja bei anderen Impfungen relativ gute Impfraten. Deswegen würde ich denken, dass das tatsächlich hier ein Grund sein kann. Wir haben Glück gehabt. Wir hatten nicht sehr viele Tote. Es gibt jetzt auch nicht viele Leute, die jemanden kennen, der betroffen war, eben weil wir insgesamt nicht so viele Infektionen hatten. Das wird sich einfach nochmal zeigen, wenn das Infektionsgeschehen sich nochmal verändert, ob sich das nochmal auswirkt.
Wenn man dafür sorgen wollte, dass die Menschen bereit sind, sich impfen zu lassen, was wäre Ihrer Meinung nach wichtig auf dem Weg da zu einem Impfstoff?
Sehr transparente Kommunikation. Sie haben schon angesprochen, wie werden Impfstoffe eigentlich hergestellt? Wie wird dafür gesorgt, dass die sicher sind? Das sind wichtige Themen, die Leute auch umtreiben. Da muss große Transparenz herrschen. Und das ist ganz wichtig. Also was denn Nutzen von diesem Impfstoff? Das sehen wir. Wir kriegen wieder Freiheit. Wir werden vor Krankheiten geschützt und was sind die Risiken? Und das muss transparent kommuniziert werden.
Ein Drittel der Deutschen wollen sich laut einer repräsentativen Umfrage nicht mit einem möglichen Impfstoff gegen das Coronavirus impfen lassen. Cornelia Beetsch, Professorin für Gesundheitskommunikation an der Uni Erfurt, sagt, das ist nicht so bedenklich, wie sie es erstmal anhört. Die Skepsis hat vor allem damit zu tun, dass man momentan noch gar nicht so viel weiß über einen möglichen Impfstoff.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Michi hat uns eine Mail geschrieben, mail@deutschlandfunknova.de, mit einem fantastischen Bild angehangen. Hühner als Haustiere sind absolut genial, wie man auf dem Foto seiner Freundin sehen kann, schreibt er uns. Und in der Tat liegt eine Person auf einer sehr bequemen Liege mit Sonnenbrille und auf dieser Person verteilt sind ein paar Hühner zu sehen. Jedes Huhn, schreibt Michi, hat einen eigenen Charakter. Sie sind intelligent, es gibt lecker Frühstückseier und jeder sollte sich ein gefiedertes gefiederten Mini-Raubsaurier zulegen. Ganz lieben Dank dafür. Darüber müssen wir sprechen, denn es geht um Haustiere und in welcher Art und Weise sich da das Huhn eignet. Deutschlandfunk Nova-Reporter Johannes Döbbelt hat sich das für uns angeschaut. Ja, woher kommt überhaupt dieser Trend, sich plötzlich ein Huhn zu halten?
Ich habe immer einige Anbieter von so mietbaren Hühnern, die gibt es ja auch zum Mieten, die habe ich kontaktiert und bei einigen kamen nur so automatische Mails zurück mit der Antwort, tut uns leid, wir können uns erst in 8 Tagen zurückmelden, weil die Nachfrage gerade so groß ist. Oder eine andere Anbieterin hat mir gesagt am Telefon, wir sind ausgebucht bis Ende Juni, es melden sich gerade viel mehr Leute als vor der Corona-Zeit. Also viele der Kunden, das sagen die auch, die Anbieter hatten wohl schon länger darüber nachgedacht, eigene Hühner zu halten und jetzt haben sie eben diese besondere Zeit dafür genutzt, das auch mal umzusetzen. Aber insgesamt, das sagen auch Trendforscher, geht das Ganze mehr in so eine ähnliche Richtung wie Urban Gardening oder eigenes Gemüse anbauen, ein Stück Acker mieten und so. Also diese Lust daran, eigene und möglichst gesunde Lebensmittel zu erzeugen. Manche Promis übrigens haben mittlerweile auch Hühner für sich entdeckt. Zum Beispiel Tagesschausprecherin Judith Rakers, die hat 4 Hennen und einen Hahn im Garten und die haben inzwischen sogar Nachwuchs bekommen. Also Küken, erzählt sie bei Instagram.
Ich wurde ja auch überfallen von dieser Brutwut meiner Henne. Ich dachte, ich kann erstmal so anfängermäßig lernen, wie das überhaupt geht mit eigenen Hühnern. Und dann fing die an zu brüten. Da musste ich aber einen Crashkurs machen, was jetzt alles zu tun ist. Aber das Gute ist, das meiste machen sie wirklich von alleine. Also eigentlich alles, um ehrlich zu sein. Ich musste nicht zwischendurch drauf sitzen.
Was braucht man denn, wenn man jetzt einsteigen will in das Hühner-at-Home-Business alles?
Ja, also erstmal natürlich ein bisschen Platz, ne? Optimal ist ein eigener Garten und wie da so ein Hühnergehege aussehen kann, das hat mir Michael von Lüttwitz erzählt. Der hat viele Jahre lang selber Hühner gezüchtet und hat auch Ratgeberbücher zum Thema geschrieben.
Sie brauchen einen Stall und sie brauchen einen Auslauf. Ideal ist ein Rasenauslauf und teilweise einer freien Erdfläche, wo die Tiere schachen können.
Ja, und so eine Faustregel für eine artgerechte Haltung ist, maximal 2 bis 3 Hennen auf 1 Quadratmeter Stallfläche und der Auslauf kommt dann noch dazu. Und natürlich kann man auch noch mehr Platz anbieten, das ist noch besser. Mhm. Und man sollte auch mindestens, ganz wichtig, 2 oder 3 Hühner halten, denn ein Huhn alleine, das wäre schwierig, die würden sich einsam fühlen. Hühner sind nämlich sehr soziale Tiere.
Was ist, wenn ich nicht so viel Platz habe und jetzt überlege, das auf dem Balkon zu machen? Gute Idee oder schlechte Idee?
Ja, geht im Prinzip auch, sagt Michael von Lüttwitz, zum Beispiel mit so besonders kleinen Hühnerrassen, aber auch da braucht man eben den entsprechenden Platz dann im Stall und auf dem Balkon letztlich und am besten auch noch einen Auslauf. Das ginge zum Beispiel mit so einem Sandkasten für Kinder, den du dann quasi umfunktionierst zum Auslauf für die Hühner, da kannst du ja auch Erde reinpacken. Aber du merkst schon, du brauchst dann schon einen großen Balkon oder so eine ordentliche Dachterrasse, damit das alles da drauf passt. Wenn du jetzt mitten in der Stadt wohnst, auch noch ganz wichtig, oder auch einfach in einem Wohngebiet am Rand der Stadt, dann solltest du allerdings wirklich nur Hennen und keinen Hahn halten. Sonst bekommt man schnell mal Probleme mit den Nachbarn wegen der Lärmbelästigung durchs Krähen.
Es macht aber nichts, wenn man 2 oder 10 Hennen oder auch 20 Hennen alleine hält. Die leiden deshalb nicht.
Du hast ja gerade schon gesagt, es gibt auch noch die Möglichkeit, Hühner zu mieten. Vielleicht die einfache Variante. Wie funktioniert das?
Ja, da gibt es etliche Anbieter inzwischen. Meistens bieten die so ein Rundum-Paket. Das heißt, du bekommst den Stall, den Zaun fürs Gehege, das Futter, die Tränke, eine Anleitung, wie das alles funktioniert. Und natürlich dann auch eine kleine Gruppe an Hühnern. Kostet pro Woche so um die 100 Euro, je nachdem, wie lange man mietet. Und du musst natürlich auch ein bisschen was tun. Also dann die Hühner füttern, regelmäßig Wasser auffüllen, jeden Tag die frisch gelegten Eier rausholen. Das macht man ja gerne. Und ungefähr einmal pro Woche den Stall natürlich auch sauber machen.
Aber das ist doch stressig für die Hühner, wenn die andauernd umziehen müssen, oder?
Ja, das kann schon ein Problem werden. Also wenn die Hühner wirklich zu oft hin und her gekarrt werden, meint Michael von Lüttwitz.
Wenn die Tiere nicht längere Zeit, sprich mindestens ein Vierteljahr, besser ein halbes Jahr bei einem Mieter bleiben, sondern immer wieder wechseln, dann ist das für die ein wahnsinniger Stress. Und das ist also nicht artgerecht so etwas.
Ja, er sagt aber auch, diese Miethühner sind natürlich gut für Leute, die das Ganze erstmal ausprobieren wollen. Ne? Besser als wenn man sich jetzt so Hühner plus Stall und sonstigen Zubehör kauft und dann merkt man, das ist am Ende doch nichts für mich.
Also eigene Hühner zu halten, ist auf jeden Fall irgendwie Zeitgeist. Informiert euch da, wie ihr es macht. Ihr könnt die auch erstmal testweise nur mieten und dann schauen, ob das was für euch ist oder eben nicht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
So, alle angeschnallt.
Mein Benz. Roll ich wie ein Ghetto-Präsident. Mein Benz. Verteile ich gratis T-Shirts an die Fans.
Mein Benz. Ja.
Siehst du meine Königskette? In mein Benz.
AK außer Kontrolle. Ist das der Song In meinem Benz? Das ist heute Nummer 1 in Deutschland oder genauer gesagt in den Charts. Die heißen offizielle deutsche Charts und die gibt's seit 5 Jahren. Wir bei Nova, wir spielen ja manchmal sowas, aber sonst auch eher Musik, in die ihr euch richtig verlieben könnt. Trotzdem komplett zu ignorieren, diese Charts, das ist keine Lösung, meint heute Deutschlandfunk Nova-Reporterin Ina Plodroch.
Für euch war nach meinem ersten Wortschluss, an der Spitze ist es einsam. Sie zahlen den Benz von ihrem Vorschuss, ich zahle den Benz von meinen Einnahmen.
Tja, die Charts.
Überhaupt nicht mein Ding.
Ich verstehe diese Deutschrap-Geschichte auch null, dieses das kann ich überhaupt nicht.
Muss ich ehrlich sagen, finde ich wirklich im wahrsten Sinne eher uninteressant.
Hallo, ich bin's. Am Handy red ich wie bei Sims.
Okay, das ist der Rapper Paschan aus Berlin. Ist gar nicht so schlimm, auch gar nicht so viel Autotune dabei. Aktuell steht er auf Platz 2 der Singlecharts. Vielleicht lohnt sich so ein Blick in die Charts? Also doch. Kurze Geschichte, die Charts, die hießen früher allen Ernstes
Die offiziellen deutschen Top 100 Single- und Albumcharts, ermittelt von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie.
Puh.
Das kann sich niemand merken.
Findet auch Hans Schmucker. Er ist Pressesprecher von GfK Entertainment. Die ermitteln die Charts und die haben vor 5 Jahren die Charts neu aufgestellt mit neuem Namen.
Offizielle deutsche Charts.
Und die werden nicht mehr so gezählt, wer am meisten Stückzahlen verkauft, der landet dann ganz oben. Sondern so. AK außer Kontrolle steht auf Platz 1.
Weil er innerhalb von einer Woche, also der Ermittlungszeitraum geht von Freitag bis Donnerstag, mit seinem Song den meisten, den größten Umsatz erzielt hat in Deutschland. Also die offiziellen deutschen Charts gehen nach dem erzielten Umsatz.
Mit eben Streams von Deezer, Spotify und so weiter. CD- und Plattenverkäufe zählen auch mit rein und Downloads. All das zeigt den Erfolg an.
Sodass die Leute dann wissen, aha, das ist viel gekauft worden. Das muss ich also auch kaufen.
Das ist Thomas Heggen. Er gibt die Zeitschrift Pop, Kultur und Kritik heraus. Und er ist außerdem Professor für Pop und populäre Kulturen an der Uni in Siegen. Naja, und er meint, Chartplatzierungen, das soll natürlich auch eine Werbung sein. Aber viele denken exakt andersherum.
Ich glaube nicht jeder, dass der Musikgeschmack, sein eigener Musikgeschmack besser ist.
Besser als die Masse? Ich glaube das ehrlich gesagt auch, dass mein Geschmack besser ist. Aber eigentlich schon ziemlich arrogant.
Ja, sicher ist das arrogant, aber Pop hat natürlich ganz viel mit Arroganz zu tun, mit der Pose und dem steilen Auftreten und dem sich selbst für ungemein wichtig befinden. Also diese Arroganz wollen wir jetzt aus der Popmusik nicht vertreiben, also sie sei jedem gegönnt.
Aber die Charts komplett zu ignorieren und all das, was viele Klicks bekommt, ist auch keine Lösung. Wir wissen nämlich gar nicht mehr automatisch und ohne drumherum zu kommen, welche Songs gerade auf Platz 1, 2, 3 oder 10 stehen. Oder? Das war vor 10, 20 Jahren anders, als es noch viel weniger Musik gab und viel weniger Medien, in denen diese Songs dann liefen. Deshalb müssen wir jetzt wirklich schauen, was wir vor lauter Arroganz vielleicht gar nicht mitbekommen haben. Nämlich, dass die RapperInnen der Charts schon längst viel diverser sind als die Gäste bei Sandra Maischberger und damit eben viel stärker unsere Migrationsgesellschaft abbilden.
Da kann man sehen, dass die ja durchaus eine gewisse Beliebtheit haben. Und umgekehrt kann man sehen, aha, ganz interessant, dass viele Radios oder vor allen Dingen jetzt auch Fernsehstationen, die eben überhaupt nicht im Programm haben.
Wer also wissen will, was wirklich gehört wird und nicht nur, was weiße Programmierer sich so überlegen, kann ja mal in die Charts schauen.
Also da sieht man dann durchaus so ein gewisses Korrektiv der Charts, wenn man sich informieren möchte.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das war's. Mit der Lufthansa. Sie ist gestern aus dem deutschen Aktienindex rausgeflogen und stattdessen rückt jetzt nach der Wohnungskonzern Deutsche Wohnen. Die Deutsche Wohnen ist nach Vonovia der zweitgrößte Wohnungskonzern bei uns in Deutschland und besitzt 160.000 Wohnungen, vor allem in Berlin. Und ist nicht ganz unumstritten, gerade in Berlin gab es auch immer wieder mal Knatsch in der Vergangenheit. Zum Beispiel die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Vielleicht habt ihr das mitbekommen. Was bedeutet das jetzt vor allem für Mieterinnen und Mieter? Wenn Deutsche Wohnen da im DAX drin ist, sprechen wir drüber mit Viktor Goitke aus unserem ARD-Börsenstudio. Grüß dich, Viktor.
Grüß dich.
Was ist das für ein Unternehmen? Klär uns mal auf, womit verdienen die ihr Geld?
Na, es steckt ja schon im Namen Deutsche Wohnen, die vermieten Wohnungen in ganz Deutschland. Okay, wenig verwunderlich. 160.000 Wohnungen, Pi mal Daumen haben die, aber der Löwenanteil davon, der steht in Berlin. An der Börse, da kommen Immobilien auch gerade in der Corona-Krise eigentlich sehr gut an. Da sagt man ja, gewohnt werden muss ja immer. Deswegen sind so Wohnaktien halt auch relativ stabil durch die Corona-Krise gekommen. Hast es aber schon gesagt, bei den Mietern, da kommt das Ganze oft weniger gut an. Wir wissen ja, gerade in Berlin gibt es viele Proteste wegen der Mietpreise. Und ich sag mal, Studenten, Berufsanfänger, junge Leute, die kennen das Thema Mieten ja nur wirklich zu gut.
Und der Deutsche Mieterbund kritisiert, dass Deutsche Wohnen jetzt im DAX aufgestiegen ist und befürchtet, dass die Mieten dadurch steigen werden. Was ist da dran?
Na, der Mieterbund argumentiert, wenn die Deutsche Wohnen jetzt im DAX ist, dann rücken die stärker ins Blickfeld auch von internationalen Investoren. Die wollen teilweise so eine Aktie gar nicht, ich sag mal, jahrelang halten, sondern die wollen im Prinzip einen schnellen Gewinn machen. Und das könnte halt dazu führen, ja, dass die bei den Mieten nochmal ein bisschen schrauben müssen an der einen oder anderen Stelle, wo das noch geht. Oder dass vielleicht die ein oder andere Reparatur nicht so fix geht. Das vermutet zumindest der Mieterbund. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, die Deutsche Wohnen rückt jetzt ja noch mehr als sowieso schon auch in den Fokus der Gesellschaft, wenn sie im DAX ist. Da ist sie einfach im Rampenlicht auf dem Präsentierteller. Und dann muss ich natürlich auch so ein Unternehmen sehr genau überlegen, was für ein Image will ich haben, gerade wenn ja auch Politiker immer stärker über hohe Mieten auch diskutieren.
Was sagt Deutsche Wohnen zu dieser Kritik vom Mieterbund?
Na, die sehen sich zu Unrecht beschuldigt und sagen, schaut mal, was der Quadratmeter bei uns im Schnitt kostet. Und jetzt darfst du mal raten, ich sag's dir, 7,01 € kalt. Und da kann man jetzt wirklich nicht sagen bei 7 €, dass das ein astronomischer Preis wäre. Wenn man dann aber mal schaut, wie hat sich das entwickelt, die Durchschnittsquadratmetermiete bei der Deutschen Wohnen in den letzten 10 Jahren, dann sind die halt um 33% teurer geworden. Klar, die Immobilienpreise, die Mietpreise generell sind auch gestiegen, aber da gibt es dann schon auch Immobilienexperten und Professoren, die sagen, ja, das ist dann doch eine ganze Menge.
Jetzt gibt es ja schon ein großes Wohnungsunternehmen, das im DAX drin ist, die Vonovia. Hatte das eigentlich einen Einfluss darauf, auf die Vonovia-Mieterinnen, dass die jetzt da in dem DAX drin sind?
Na, es ist nicht so eindeutig. Also es gibt schon manche, die sagen, die Vonovia hat jetzt gegenüber den Politikern mehr Verhandlungsmacht als DAX-Konzern, weil sie einfach wichtiger ist. Deren Anliegen werden ernster genommen. Und das kann natürlich helfen, wenn wir über sowas wie Mietbremsen, Mietdeckel, Enteignungen diskutieren. Vielleicht an der einen oder anderen Stellschraube ein bisschen eine bessere Verhandlungsposition zu haben. Auf der anderen Seite sieht man natürlich auch, dass Vonovia mehr im öffentlichen Fokus steht. Und deswegen haben sie an der einen oder anderen Stelle auch von sich aus schon Zugeständnisse gemacht und zum Beispiel gesagt, Mieter über 70, die sollen nicht aus ihrer Wohnung raus müssen, nur weil wir jetzt eine höhere Miete eigentlich fordern würden, wenn die das gar nicht zahlen können. Also die sehen auch schon, wir sind im Fokus und wir müssen da ein bisschen reagieren.
Na immerhin. Mit Deutschlands zweitgrößtem Vermieter, nämlich der Deutsche Wohn, rückt jetzt ein weiterer Immobilienkonzern in den Leitindex, in den DAX auf. Mieterschützer sehen das Ganze kritisch. Einzelheiten und Informationen dazu waren das von Viktor Goldkamp aus dem ARD-Börsenstudio.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist wirklich beeindruckend. Aale, die ganz langen, schlangenartigen Fische, die wandern zum Laichen aus unseren Gewässern hier fast 10.000 Kilometer in die Sargasso-See. Das ist ein Meergebiet im Atlantik. Die pflanzen sich dort fort, sterben dann, wenn sie geleicht haben. Und die Kinder, also die Laichbrut, wird mit dem Golfstrom wieder zu uns nach Europa getragen. Und diese ganz kleinen Aale nennt man Glasaale, weil sie fast durchsichtig sind. 1,2 Millionen Glasaale werden in diesen Wochen in Gewässern in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel ausgesetzt. Ich habe darüber mit Karin Kamara gesprochen, die das Projekt betreut. Sie arbeitet beim NRW-Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz. Und ich wollte von ihr wissen, ja, warum diese Aale in NRW ausgesetzt werden.
Also die Aale werden nicht nur in NRW ausgesetzt, sondern die werden europaweit wahrscheinlich sogar ausgesetzt, weil der Aal eben seit den 80er Jahren im Rückgang sich befindet und wir alle, also die europäischen Mitgliedstaaten, Aalbewirtschaftungspläne aufgestellt haben in den Gebieten, wo der Aal eben im Binnenland als gefährdet gilt. Es ist ein europäischer Gesamtbestand, das heißt, wenn er in der Sargassosee laicht, dann wirkt sich das auf sämtliche europäischen Habitate aus, was mit dem Bestand ist. Also muss man konzertiert auch in ganz Europa Maßnahmen ergreifen, um die Art zu schützen. Mhm. Und das sind eben bei uns im Wesentlichen Besatzmaßnahmen, weil wir als jetzt Binnenland NRW, da haben wir die Flüsse Rhein, Weser, Ems und Maas. Mhm. In diesen Zuflüssen ist der Glasaalzuzug, also der Zuzug von aufsteigenden Glasaalen zum Erliegen gekommen. Das heißt, wir kaufen dann Aale, die vor der Küste gefangen wurden, an, um sie umzusetzen in unsere freien Aalhabitate. Mhm. Und das machen wir jährlich seit 2010 nach den gültigen Aalmanagementplänen.
Warum geht's denn dem Aal bei uns seit den 80ern nicht so gut, dass da die Population zurückgeht?
Also die intensive Fischerei ist ein Grund sicherlich. Dann haben wir im Binnenland Wanderhindernisse für wandernde Arten wie den Aal und Wasserkraftanlagen, die insbesondere für abwandernde Blankaale ein großes Problem darstellen. Die sind nämlich sehr groß und werden in Turbinen ganz besonders stark geschädigt, wenn die nicht ausreichend geschützt sind. Und natürlich gibt es auch Gewässerausbau, Habitatverluste. Und die Aale können auch Krankheiten entwickeln. Es gibt zum Beispiel Aalkrankheiten, die sich auch im Zuge der letzten 20 Jahre in ganz Europa verbreitet haben.
Wie macht man das denn technisch? Jetzt haben Sie gesagt, man greift auf diese Glasaale im Atlantik zurück und nimmt die und setzt sie dann in den Gewässern hier aus.
Naja, das ist technisch so, dass es Glasaalfischerei gibt als Berufszweig. Das heißt, die Glasaalfischer fangen die Aale, diese Aale werden vermarktet.
Aber die sind ja so klein, die sind ja zum Teil nicht mal größer als eine Büroklammer.
Ja, das ist richtig. Da gibt es auch spezielle Fangvorrichtungen für Glasaale. Das können so Hebnetze sein, die sehr feinmaschig sind. Und dann kann man eben hubweise diese Glasaale aus dem Gewässer befördern. Und die sind im Vergleich zu anderen Fischarten sehr robust. Man hat die also früher sogar in Züge verladen und über weite Strecken transportiert. Und wenn wir Glasaale bestellen, dann bekommen wir die in Styroporkisten auf Eis geliefert. Das heißt, die müssen nicht mal sozusagen im Wasser sein. Mhm. Da ist eben der Aal sehr robust und deswegen sind die Besatzmaßnahmen eigentlich relativ einfach zu handeln.
Beeindruckendes Tier, der Aal. Und bei uns in Teilen des Binnenlands gefährdet. Und deswegen gibt es gerade Besatzmaßnahmen, zum Beispiel in NRW. Erklärt hat uns das Karin Kamara vom Landesamt für Natur, Umweltschutz und Verbraucherschutz in Nordrhein-Westfalen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.